Herzlich willkommen zum Podcast von Rechtsanwalt Kramarz. Als Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht sowie für Informationstechnologierecht informiere ich hier im Podcast zu aktuellen rechtlichen Themen. Ich vertrete Mandanten in Darmstadt und bundesweit. Umfassende Informationen finden Sie auf meiner Webseite unter www.kanzlei-kramarz.de. Sie erreichen mich für eine erste kostenlose telefonische Beratung unter der Nummer 0615127682227 oder per E-Mail unter anfrage@kanzlei-kramarz.de. Wir übergeben jetzt an unsere Moderatoren Lex und Nova mit den Details zum aktuellen Thema. Viel Spaß.
Stellen Sie sich mal folgendes Szenario vor. Das kommt so oder so ähnlich ja immer wieder bei uns in der Kanzlei vor. Sie haben einen Rechtsstreit. Endlich. Hinter sich.
Puh, endlich geschafft, denkt man sich da.
Genau. Sie haben einem gerichtlichen Verbot zugestimmt, sagen wir, für eine, etwas zu reißerische Werbeaussage. Kaum ist das Urteil da, handeln Sie natürlich sofort. Sie löschen die Aussage von Ihrer Website, aus allen Broschüren, also überall, wo Sie sie finden.
Man fühlt sich auf der sicheren Seite. Haken dran.
Absolut. Man lehnt sich zurück, denkt, erledigt. Und Wochen später liegt dann dieser blaue Umschlag vom Gericht im Briefkasten. Ein Antrag auf Festsetzung eines Ordnungsgeldes. 5, vielleicht sogar 6-stellig.
Und der Schock ist riesig.
Total. Man ist fassungslos. Man hat doch alles getan, was verlangt wurde. Und genau diese ungläubigen Gesichter, die sehen wir hier leider immer und immer wieder. Das zeigt auf eine ziemlich schmerzhafte Weise, dass so ein Unterlassungstitel viel, viel mehr von Ihnen verlangt als ein bloßes Nicht-mehr-Tun.
Absolut. Und genau das ist das Ziel unserer heutigen Analyse. Wir wollen gemeinsam mal verstehen, was eine Zuwiderhandlung nach dem berühmten Paragraphen 890 der Zivilprozessordnung wirklich bedeutet.
Also, was steckt da alles drin?
Genau. Es geht um die versteckten Pflichten, die in so einem Urteil schlummern und die am Ende richtig, richtig teuer werden können. Dafür schauen wir uns heute die drei juristischen Eckpfeiler an, die jeder kennen muss, der mit so einer Anordnung konfrontiert ist.
Okay.
Erstens, die oft völlig übersehenen aktiven Handlungspflichten.
Mhm.
Zweitens, die sogenannte Kerntheorie, mit der die Gerichte kreative Umgehungsversuche verhindern. Und drittens, die ganz entscheidende Frage der Haftung. Also, wer am Ende den Kopf hinhält, auch für die Fehler von anderen.
Okay, packen wir das mal aus. Der erste Punkt, diese aktiven Handlungspflichten. Das ist ja oft schon der erste große Schock.
Ja.
Man hört Unterlassung und denkt, das bedeutet, ich muss passiv sein. Hände in den Schoß legen und einfach etwas nicht mehr tun. Aber die Realität, die Rechtsprechung, ist das genaue Gegenteil, oder?
Das genaue Gegenteil. Das Gesetz verlangt von Ihnen, dass Sie aktiv werden. Und zwar, um einen, so heißt das juristisch, Störungszustand komplett zu beseitigen.
Störungszustand, das ist das Schlüsselwort.
Genau. Die Gerichte sehen das so. Solange auch nur ein einziges Produkt mit der verbotenen Werbung noch irgendwo im Regal eines Händlers steht.
Oder eine alte Anzeige noch irgendwo im Netz herumgeistert.
Richtig. Solange ist die Störung noch in der Welt. Sie ist nicht beseitigt. Es ist ein bisschen wie bei einem Computervirus. Es reicht nicht, ihn nur auf dem eigenen Rechner zu löschen. Man muss sicherstellen, dass er aus dem gesamten Netzwerk verschwindet.
Und das führt uns direkt zu dem Beispiel, das Sie vorhin angesprochen haben. Ich habe ein Produkt, sagen wir ein Nahrungsergänzungsmittel, und auf der Packung steht ein verbotener Werbespruch. Ich stoppe natürlich sofort die Produktion und meinen eigenen Verkauf. Aber?
Aber was ist mit dem Rest?
Genau. Was ist mit den 10.000 Packungen, die schon seit Monaten bei Drogerieketten und Onlinehändlern im Lager liegen? Ich kann doch nicht ernsthaft erwarten, dass ich die alle zurückholen muss?
Doch. In den allermeisten Fällen ist es genau das, was die Gerichte von Ihnen erwarten. Die Reichweite dieser Pflicht wird massiv unterschätzt. Wenn ein Unterlassungstitel in einem Hauptsacheverfahren ergeht, also nach einer richtigen, umfassenden Verhandlung und nicht nur in so einem schnellen Eilverfahren, dann verpflichtet er Sie in der Regel dazu, bereits ausgelieferte Produkte aktiv zurückzurufen.
Moment mal, das ist ja ein logistischer und finanzieller Albtraum. Heißt das, ich muss meine ganzen Vertriebspartner anrufen und sagen, schickt mir bitte die 50 Paletten zurück, die ihr letztes Quartal bestellt habt. Die lachen mich doch aus.
Das ist die Sorge, ja.
Muss ich dann wirklich nachweisen, dass ich jedem einzelnen Karton hinterher telefoniert habe? Wo ist da die Grenze des Zumutbaren?
Das ist eine exzellente Frage, denn genau darum dreht sich alles. Der juristische Grundsatz lautet, Sie müssen alles Ihnen Mögliche und Zumutbare tun.
Möglich und zumutbar.
Richtig. Ein bloßes Ich verkaufe es nicht mehr genügt eben nicht, solange andere es noch tun können und Sie die Ware ursprünglich in den Verkehr gebracht haben. In der Praxis bedeutet das, eine einfache Rundmail an alle Händler mit der Bitte, den Verkauf einzustellen, wird wahrscheinlich nicht ausreichen.
Weil die das im Zweifel einfach ignorieren.
Genau. Sie müssen in der Regel nachweisen, dass Sie ernsthaften Druck ausgeübt haben. Das kann bedeuten, die Händler anzuschreiben und sie unter Hinweis auf die gerichtliche Entscheidung zur Rücksendung der Ware aufzufordern.
Also richtig mit offiziellem Schreiben und Fristsetzung.
Zum Beispiel. Manchmal muss man sogar Anreize schaffen, etwa die Übernahme der Rücksendekosten anbieten oder eine Gutschrift. Die Grenze der Zumutbarkeit ist dann erreicht, wenn der Aufwand in einem krassen Missverhältnis zum Erfolg steht.
Okay. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel nachweisen kann, dass ein Händler im Ausland sitzt und für mich rechtlich quasi unerreichbar ist.
Oder wenn es um ein paar einzelne Produkte bei tausenden kleinen Kiosken geht, dann vielleicht. Aber bei großen Vertriebspartnern im Inland, da ist die Messlatte extrem hoch.
Verstehe.
Die Pflicht zum Rückruf ist ein aktiver, oft extrem kostspieliger Prozess, den viele einfach nicht auf dem Schirm haben. Jedenfalls nicht, bis der Ordnungsgeldbescheid kommt.
Und ich kann mir vorstellen, dass dieser immense Aufwand und die Kosten dazu führen, dass man nach, kreativen Auswegen sucht. Man will ja nicht die ganze Lieferkette lahmlegen.
Verständlich, aber gefährlich.
Und das bringt uns direkt zum zweiten Punkt, der mich wirklich fasziniert hat. Die Kerntheorie, das klingt ja schon wie eine juristische Geheimwaffe.
Ist es gewissermaßen auch. Und sie kommt genau dann ins Spiel, wenn Schuldner versuchen, sich um das Verbot herumzumogeln. Statt alles teuer zurückzurufen, ändert man nur eine Kleinigkeit an der Werbung und hofft, dass man damit durchkommt.
So nach dem Motto, ich tue ja nicht exakt das, was verboten wurde.
Ganz genau.
Das erinnert mich an so einen Cartoon, wo jemandem verboten wird, auf den Rasen zu treten. Also läuft die Figur einfach auf Händen über den Rasen und denkt, sie hätte das System ausgetrickst.
Das ist die perfekte Analogie. Und die Gerichte sind der strenge Parkwächter, der das überhaupt nicht lustig findet.
Okay.
Die Kerntheorie besagt, dass ein Verbot nicht nur die absolut identische Handlung umfasst, sondern eben auch alle Abwandlungen, die im Kern das Charakteristische der verbotenen Handlung wiederholen.
Gehen wir dem Kind mal einen Namen. Nehmen wir ein konkretes Beispiel aus den Quellen. Mir wird verboten, die Äußerung Produkt X heilt Haarausfall zu verwenden.
Klassiker.
So, jetzt bin ich clever und schreibe stattdessen auf meine Webseite, erfahren Sie, wie Herr Müller seinen Haarausfall mit Produkt X in den Griff bekam. Und darunter setze ich einen Link zu einem Video, in dem Herr Müller begeistert in die Kamera sagt, Produkt X hat meinen Haarausfall geheilt.
Aha.
Ich habe den verbotenen Satz ja nicht selbst geschrieben. Bin ich da nicht raus?
Aus Sicht der Kerntheorie? Absolut nicht. Das ist ein klassischer kerngleicher Verstoß.
Warum?
Sie haben die verbotene Aussage zwar nicht wörtlich wiederholt, aber Sie haben sich die Aussage des fiktiven Herrn Müller zu eigen gemacht. Sie betten sie ja prominent auf Ihrer Seite ein, um genau dieselbe Botschaft zu transportieren.
Der Kern des Verstoßes ist also der gleiche.
Exakt. Der Kern, die unzulässige Heilbehauptung, ist derselbe. Der Schutzbereich des Urteils wird also bewusst erweitert, um genau solche kosmetischen Änderungen zu unterbinden.
Und das gilt auch für Bilder. Die Quelle nannte ja das Beispiel, dass das Verbot, einen bestimmten Bildausschnitt zu zeigen, auch die Veröffentlichung des Gesamtbildes umfassen kann.
Ja, genau, wenn der charakteristische, rechtsverletzende Teil derselbe bleibt. Stellen Sie sich vor, es wird Ihnen verboten, ein Foto zu zeigen, das eine Person in einer, sagen wir, kompromittierenden Situation zeigt.
Okay.
Wenn Sie jetzt das ganze Foto veröffentlichen, auf dem die Person nur ein kleiner Teil ist, aber genau diese Situation immer noch klar erkennbar ist, dann ist der Kern der Verletzung derselbe. Die entscheidende Frage, die das Gericht stellt, lautet immer, wird der Sinn und Zweck des ursprünglichen Verbots durch die neue Handlung unterlaufen?
Aber das ist doch super unsicher. Woher soll ich denn als Unternehmer wissen, was ein Gericht später als kerngleich ansieht und was als zulässige neue Handlung? Das ist ja eine riesige Grauzone.
Das ist der springende Punkt und die größte Gefahr. Die genaue Reichweite muss man durch eine sehr sorgfältige Auslegung des Urteils und seiner Begründung ermitteln. Man muss wie ein Detektiv analysieren. Welches spezifische Verhalten hat das Gericht als rechtswidrig gebrandmarkt und ganz wichtig, warum?
Was war der unlautere Charakter der Handlung?
Genau. Wenn man dann eine abgewandelte Werbung plant und auch nur den geringsten Zweifel hat, ob sie noch kerngleich ist, sollte man sie auf keinen Fall einfach veröffentlichen.
Was ist der richtige Weg?
Vorher rechtlich prüfen lassen. Unbedingt. Denn diese Frage wird erst im Vollstreckungsverfahren geklärt. Das heißt, Sie handeln erst und dann entscheidet das Gericht, ob es ein Verstoß war. Ein Wagnis, das schnell mit 20, 50.000 Euro oder mehr bestraft wird.
Okay, das ist ein teures Spiel. Das bedeutet also für Sie als Zuhörer, wenn Sie so einen Titel haben, müssen Sie nicht nur aufhören und aufräumen, sondern auch extrem vorsichtig sein, was Sie stattdessen tun. Das führt uns aber zur dritten und vielleicht wichtigsten Frage für jeden, der ein Unternehmen führt. Wer haftet eigentlich für all das? Was passiert, wenn nicht ich, sondern ein Mitarbeiter ohne mein Wissen gegen das Verbot verstößt? Da könnte man ja meinen, hey, ich habe allen Bescheid gesagt. Ich persönlich habe nichts falsch gemacht. Ich bin aus dem Schneider. Aber die Realität ist, mal wieder, eine andere.
Ja. Und hier erleben wir die bittersten Überraschungen. Das wirft nämlich die entscheidende Frage nach dem Verschulden auf.
Aha.
Grundsätzlich stimmt es. Ordnungsmittel wie ein Ordnungsgeld oder sogar Ordnungshaft haben einen strafähnlichen Charakter. Deswegen setzen sie immer ein Verschulden des Schuldners voraus. Das klingt erst einmal entlastend.
Aber.
Ich höre ein großes Aber.
Das Aber ist, dass die Hürde für dieses Verschulden extrem niedrig angesetzt ist. Wir sprechen ihr nicht von Vorsatz. Es genügt bereits einfache Fahrlässigkeit.
Das heißt, ich hafte schon, wenn ich die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen habe.
Genau. Und noch viel wichtiger als diese niedrige Schwelle ist der Grundsatz der Zurechnung.
Zurechnung heißt, der Chef ist immer schuld? Im Ergebnis, ja. Das Verhalten von Angestellten oder auch von externen Beauftragten wie einer Werbeagentur wird dem Unternehmen, also dem Inhaber oder Geschäftsführer, voll zugerechnet. Sie können sich nicht einfach damit entlasten, dass ein Mitarbeiter einen Fehler gemacht hat.
Oder eine Anweisung falsch verstanden hat.
Richtig.
Lassen Sie uns das mal durchspielen. Ich bin Geschäftsführerin eines mittelständischen Unternehmens. Wir haben ein Werbeverbot kassiert. Ich schicke eine E-Mail an die Marketingabteilung. Achtung Leute, die Werbeaussage XYZ darf ab sofort nicht mehr verwendet werden.
Okay.
2 Monate später postet ein Praktikant, der vielleicht erst seit 3 Wochen da ist, aus dem Firmenarchiv ein altes, schickes Bild auf Instagram, weil er Content für den Kanal braucht. Er weiß nichts von der E-Mail und auf diesem Bild steht klein in der Ecke genau der verbotene Slogan.
Ein perfektes, weil absolut realistisches Szenario.
Das Ordnungsgeld landet auf meinem Tisch. Was hätte ich anders machen müssen?
Um aus der Haftung herauszukommen, müssten Sie jetzt nachweisen, dass Sie alle erforderlichen und zumutbaren organisatorischen Vorkehrungen getroffen haben, um genau so einen Vorstoß zu verhindern.
Und eine einzelne E-Mail reicht da nicht?
Bei weitem nicht. Es fängt an mit klaren, unmissverständlichen und vor allem nachweisbaren Anweisungen an alle relevanten Personen. Das schließt den Praktikanten mit ein.
Das müsste also Teil des Onboarding-Prozesses sein.
Zum Beispiel. Zweitens, und das ist entscheidend, Sie müssen Kontrollmechanismen einrichten. Das könnte ein Vier-Augen-Prinzip für alle Social-Media-Posts sein. Oder Sie müssten nachweisen, dass Sie das gesamte Werbemittelarchiv systematisch durchforstet und alle problematischen Inhalte gelöscht oder gesperrt haben.
Puh.
In größeren Unternehmen reden wir hier über Compliance-Richtlinien und regelmäßige Schulungen. Wer es zulässt, dass abhängige Dritte, und dazu zählt eben auch der Praktikant, gegen das Verbot verstoßen, der handelt selbst pflichtwidrig. Man kann die Verantwortung nicht einfach nach unten delegieren und dann die Augen verschließen.
Und was ist mit dem beliebten Argument, mein Anwalt hat aber gesagt, das sei in Ordnung so? Schützt mich eine falsche rechtliche Beratung?
Das ist ein ganz häufiger Irrtum. Der Hinweis auf einen fehlerhaften anwaltlichen Rat schützt nur in den allerseltensten Ausnahmefällen.
Wirklich?
Ja. Die Gerichte sagen in der Regel, dass die Auswahl und Überwachung des Anwalts ebenfalls in ihrer Verantwortung liegt. Wenn der Rat objektiv falsch oder offensichtlich lückenhaft war, entlastet sie das nicht. Die Verantwortung bleibt am Ende immer bei Ihnen an der Spitze des Unternehmens.
Puh, das ist harter Tobak. Fassen wir die 3 zentralen Erkenntnisse für Sie als Zuhörer noch einmal zusammen. Erstens, und das ist vielleicht das Wichtigste, eine Unterlassungspflicht ist keine passive, sondern eine hochgradig aktive Pflicht. Sie müssen einen Störungszustand aktiv beseitigen, was im Extremfall bis zum Produktrückruf aus dem gesamten Handel gehen kann. Abwarten ist keine Option.
Zweitens. Seien Sie nicht zu kreativ beim Umgehen eines Verbots. Minimale Abwandlungen schützen Sie nicht. Die Kerntheorie der Gerichte sorgt dafür, dass auch ähnliche Handlungen, die den kerntheoretischen Kern des Verbots treffen, als teurer Verstoß gewertet werden. Diese juristische Grauzone ist ein Minenfeld.
Und drittens, sie haften. Nicht nur für ihr eigenes Handeln, sondern auch für das ihrer Mitarbeiter und Beauftragten. Bereits einfache Fahrlässigkeit reicht für ein hohes Ordnungsgeld. Und die Beweislast, dass sie alles organisatorisch Mögliche zur Verhinderung getan haben, die liegt bei ihnen. Die Verantwortung bleibt an der Spitze.
Und vielleicht zum Schluss noch ein Gedanke, der über das rein Juristische hinausgeht und den wir in unserer Kanzleipraxis immer wieder betonen.
Ja, bitte.
Die Umsetzung eines Unterlassungstitels sollte nicht als eine einmalige, lästige juristische Aufgabe gesehen werden. Sehen Sie es als einen erzwungenen Stresstest für Ihre internen Prozesse.
Ein Stresstest. Das ist ein gutes Bild.
Ein solcher Titel zwingt Sie oft zu einer fundamentalen Überprüfung. Funktionieren unsere Kommunikationswege im Marketing? Sind unsere Freigabeprozesse wasserdicht? Haben wir unsere Vertriebskette wirklich im Griff? Die eigentliche Frage ist also nicht nur, wie beseitige ich diesen einen konkreten Verstoß, sondern sie sollte lauten, wie stellen wir sicher, dass unser gesamtes System so robust aufgestellt ist, dass ein solcher Fehler, egal durch wen, nie wieder vorkommen kann.
So, das war's von Lex und Nova für diese Folge. Wir hoffen, Sie konnten heute wieder etwas schlauer werden, ohne dabei einzuschlafen. Und bevor Sie nun Ihre neu gewonnenen Erkenntnisse anwenden, hier kommt noch was Wichtiges. Ich unterstütze Mandanten sowohl in Darmstadt als auch bundesweit in vielfältigen rechtlichen Fragestellungen. Wenn Sie zu dem Thema dieser Podcast-Episode Beratungsbedarf haben oder eine allgemeine Rechtsfrage besteht, lade ich Sie herzlich ein, mit mir in Kontakt zu treten. Sie erreichen mich telefonisch unter 06151 276 8227. Falls Sie mich nicht direkt persönlich erreichen, hinterlassen Sie mir Ihre Anfrage. Ich melde mich. Selbstverständlich können Sie mir Ihr Anliegen auch jederzeit per E-Mail an anfrage@kanzlei-kramarz.de senden. Umfassende Informationen über meine Kanzlei und meine Rechtsgebiete finden Sie auf meiner Webseite unter www.kanzlei-kramarz.de. Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören. Bis zum nächsten Mal.